Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und auch mit euch das Wort Gottes zu teilen. Wollte aber nochmal sagen, wie sehr wir uns freuen, dass wir auch eine ganze Reihe unbekannter Gesichter hier sehen. Das so muss Gemeinde sein, das freut uns, dass so viele neue dazugekommen sind, die wir noch nicht kennen. Wir sind knapp zwei Jahre weg und das ist Gemeinde. Gemeinde ist eine offene, einladende Institution und das spiegelt das Herz Gottes wider. Gott steht mit offenen Armen da und lädt jeden ein. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Frieden geben. Und so soll auch Gemeinde sein. So war, glaube ich, Beuler Gemeinde und so ist Beuler Gemeinde schon immer gewesen und das freut mich sehr. Genau, ich habe eine PowerPoint mitgebracht, die wird sicher gleich auch nochmal, da ist sie, genau. Als ich überlegt habe, was kann ich predigen hier, worüber habe ich noch nicht so gepredigt, und dann kam ich auf diesen Text aus Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Diejenigen, die schon lange in der Gemeinde gehen, die kennen diesen Missionsbefehl sehr gut, der große Missionsbefehl. Und ich möchte einiges dazu sagen heute. Klar, weil wir selbst draußen sind auf dem Missionsfeld und deswegen ist uns das wichtig, aber ich habe mich auch gefragt, was ist Gott wichtig? Wofür schlägt sein Herz? Wofür? Natürlich könnte man jetzt vieles sagen, und das wäre auch alles richtig. Gottes Herz schlägt für Gemeinde, ja und Amen. Gottes Herz schlägt für Jüngerschaft, ja. Gottes Herz schlägt für Mission, auch hier richtig. Und so weiter und so fort, ja. Und im Grunde genommen, glaube ich, geht es alles immer um irgendwie dasselbe auch, ja. Aber trotzdem wollen wir noch mal hineinschauen. Was bewegt Gott? Welche Pläne hat Gott für sein Geschöpf? Wenn wir noch mal so ein bisschen vielleicht aus der Vogelperspektive sehen, wenn wir noch mal so ein bisschen aus unserem Alltag entfernen und in die Bibel hineinschauen, in das Wort Gottes hineinschauen und uns fragen, wo können wir den Herzschlag Gottes erkennen? Was ist seine Vision? Was ist seine Leidenschaft? Was bewegt Gott? Welche Pläne hat er mit dem Geschöpf, mit uns Menschen? Schließlich ist er unser Schöpfer. Er hat sich was bei gedacht, als er uns Menschen schuf. Er hatte ein Ziel, als er dich und mich ins Dasein rief. Mittlerweile leben auf der Welt mehr als 8 Milliarden Menschen. Von Anfang an war es Gottes Plan, dass alle Völker ihn anbeten. Das lesen wir in Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus allen Stämmen und allen Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen, und sie beteten Gott an. Das ist die Vision Gottes. Das ist das, Gott wollte nicht, dass irgendjemand verloren geht, so lesen wir das in der Bibel, ja, sondern er wollte, dass sie Gott anbeten. Und von diesen 8 Milliarden Menschen sind noch sehr viele, die das noch nie gehört haben, diese gute Nachricht, die noch nie von Jesus gehört haben. Bei uns, in unserem Teil der Welt, für diejenigen, die es nicht wissen, wir leben und arbeiten auf der arabischen Halbinsel. Wir sind dort offiziell eigentlich nicht willkommen mit unserer Botschaft. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht auch ihnen seine Liebe offenbaren will. Deshalb machen wir das quasi verdeckt, im Untergrund sozusagen, weil Gott sie liebt und weil viele Menschen dort zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Und davon werden wir am Dienstag noch mehr berichten. Aber die Vision Gottes ist, dass aus allen Nationen Menschen gläubig werden, diese Liebe Gottes erkennen können. Und dann wird das so detailliert auch in dieser Bibelstelle dargestellt, dass aus jeder Nation, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, ja, will Gott, dass Menschen ihn anbeten. Es gibt, ich habe recherchiert und da gehen die Zahlen ein wenig auseinander, aber man spricht, also ich habe eine Quelle, die mehr als 17.000 verschiedene Volksgruppen. Davon 7.200, die bis heute noch nie das Evangelium gehört haben. Da, wo wir zum Beispiel leben, im Koran, das ist ja eine islamische Gegend, sie kennen Jesus, der Koran spricht mehr über Jesus, der Name Jesu ist, kommt häufiger vor als der Name Mohammed. Ja? Das wissen viele nicht. Aber, das ist, aber sie glauben nicht, und er spricht auch nicht, dass er der Sohn Gottes ist, sondern dass er ein Prophet ist. Ja? Und sie haben von Jesus aus dem Koran gehört, sie wissen, dass es einen Jesus gibt, aber sie wissen nicht, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Und sie wissen auch nicht, dass er ihnen die Sünden vergeben kann. Das wissen sie nicht. Und oft haben sie das noch gar nicht gehört. Und die Bibel sagt es sehr deutlich. Wie sollen sie glauben, wenn es ihnen noch keiner gesagt hat? Und das ist die Vision Gottes. Das ist das, der Herzschlag Gottes. Gott sehnt sich danach. Wir können, die Frage ist, wie können wir heute dazu beitragen, Gottes Vision lebendig zu machen und ein Stück wahr werden zu lassen? Gott sehnt sich danach, dass jede Volksgruppe ein Teil seiner Familie, seiner Gemeinde wird, dass sie nicht verloren gehen. Er wartet darauf, dass möglichst viele dieser Einladung folgen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung gilt als immer noch unerreicht, die nicht die Gelegenheit haben, von Jesus zu hören, in einer Weise, dass sie es verstehen können. Und heute ist die Frage, wie können wir, was können wir, was kann ich heute von hier in Deutschland dazu beitragen? Ja? Und ich kann euch nur eins sagen, Gott erwartet von uns jetzt nicht etwas, was wir nicht tun können, ja? Sondern das, was er uns gegeben hat an Ressourcen, an Zeit, an Kraft, nur dafür sind wir verantwortlich. Wir sind nicht für etwas verantwortlich, was wir nicht in der Lage sind zu tun. Aber lesen wir den Text aus Matthäus 28. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen, wieder diese Betonung, alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren oder alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Zunächst erstmal die große Autorität. Ich habe drei Punkte in dieser Predigt herausgearbeitet. Bevor Jesus seinen Jüngern diesen Generalauftrag gibt, also alle Nationen mit dem Evangelium zu erreichen, erinnert er sie daran, an das Entscheidende, nämlich, dass er Gott ist. Nee, einmal zurück noch. Wie kann ich zurückmachen? Hier, ne? Dass er Gott ist und dass er alle Macht hat, dass er die Autorität hat und ist. Er sichert ihnen zu, dass es keine größere Macht und keine größere Autorität weder auf der Erde noch im Himmel gibt. Zwei Gründe, warum Jesus das so deutlich an dieser Stelle sagt. Weil der Auftrag wirklich riesengroß ist und weil die Barrieren so scheinbar unendlich groß sind. Ich habe schon gesprochen von dem Auftrag. Der Auftrag lautet, zu allen Nationen zu gehen. Ja, das ist ein riesengroßer Auftrag. Ja, wir haben schon gesagt, es gibt mehr als 17.000 Volksgruppen und ungefähr 7.000 haben das noch nie gehört. Und zweitens ist die Barrieren sind sehr groß, sehr hoch. Ja. Und da gibt es zum Beispiel die Sprachbarrieren, ja, das spüren wir ganz deutlich. In unserem Land, wo wir leben, kommt man mit dem Englisch ziemlich gut durch, aber da gibt es sehr viele Menschen, deren Englisch nur sehr, sehr limitiert ist, sehr begrenzt ist. Und gerade wenn du dann über den Glauben anfängst, mit denen zu reden, merkst du, kommst nicht weiter, du musst ihre Sprache haben. So sind wir dabei, einmal das Arabische zu lernen, was die Hauptsprache auf der arabischen Halbinsel ist. Und wir haben sehr viele Menschen aus Indien und Pakistan und Nepal, die sprechen alle aus einer gewissen Sprachgruppe, die Hindi-Urdu heißt. Und diese zwei Sprachen versuchen wir auch noch nebenher zu lernen. Erstmal lernen wir das Englische nochmal, dass wir da gut diese Barrieren überwinden können, aber dann die andere Sprache. Und jedes Mal, wenn wir dann ein paar Brocken in Urdu oder in Arabisch weitergeben, dann merken wir, wie das Herz aufgeht bei den Menschen. Ja? Auch wenn es nur ein Smalltalk ist, auch wenn es nur etwas ist, dass sie spüren sich dann gewährt, also wertvoll und geschätzt. Ne? Genau, das sind die Sprachbarrieren, dann die kulturellen Barrieren, die geografischen Barrieren, die unterschiedlichen Weltanschauungen, was eine ganz große Rolle spielt, wenn man ihnen das Evangelium erklären will. Ja? Dann die Religionen, der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus, der Atheismus und dann noch das tote Christentum, sozusagen das Namenschristentum. Das sind alles Barrieren. Ein Beispiel aus einer kulturellen Barriere ist, als wir dort ankamen, das erste Mal sind wir in ein großes Einkaufszentrum gefahren, eine Shopping Mall heißt es da, und dann haben wir unser Auto geparkt, wir waren zu viert, Helene, Felix, Ben und ich, haben unser Auto geparkt, haben schön ein Foto gemacht, da ist eine Nummer von der Etage und auch von dem Platz, an dem wir unser Auto geparkt haben. Und dann hat jedes Parkhaus immer eine eigene Farbe, weil es so viele Parkhäuser gibt, damit man so nach der Farbe sich orientieren kann. Ja? Dann sind wir da in den Einkaufszentrum gegangen. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht eine Stunde, anderthalb da uns ein bisschen umgeschaut. Und dann fingen wir an, gesagt, okay, jetzt müssen wir langsam wieder zum Auto. Dann fingen wir an, unser Auto zu suchen und merkten nach einer Weile, wir finden das nicht. Wir haben keine Orientierung mehr. Das, was wir uns gemerkt haben, passt alles nicht, geht nicht in die Richtung. Dann sind da überall diese Security-Menschen, also Menschen, die für die Ordnung zuständig sind und auch helfen können. Dann fragten wir einen, haben ihm gezeigt, hier diese Nummer, dieses Parkhaus, diese Farbe. Okay, er sagt geradeaus, links, rechts, einmal runter, einmal hoch, da ist das. Okay, wir dahin, nichts davon, ja. Wieder gefragt und dann auch wieder mit einem Brustton der Überzeugung, sodass du denkst, der hat Ahnung, der weiß, was er sagt. Ja? Und nicht. Anderthalb Stunden sind wir so gelaufen, bis ich dann irgendwann mal wieder, den hatte ich schon mal gefragt am Anfang. Den kenne ich, hatte ich mich gemerkt. Ich wieder zu ihm hin, ich sage, du, wo ist dieses Parkhaus? Du bist Security hier, du musst das wissen. Ja. Er wieder, so, ohne nachzudenken, geradeaus, links, rechts und so weiter. Ne? Ich sage, nein, da war ich schon, da bin ich schon zurück. Ich sage, hier, meine Familie, den Benni hat meinen Kinderwagen, wir sind schon anderthalb Stunden hier unterwegs. Ich will wissen, wo dieses Parkhaus ist, sage ich. Ach so, sagt er, da vorne ist ein Infotisch, geh mal, frag mal danach. Ja. Das war gerade mal so um die Ecke, ganz in der Nähe. Und dann sind wir dahin und der, tatsächlich, die hatten Ahnung, die sagten uns, das war ganz in der Nähe, wir waren ganz nah dran. Wir sind hin, hatten unser Auto gefunden und sind dann nach Hause gefahren. Aber was wir dann gesagt haben, das war eine Lektion. Die Ostasiaten, Südasiaten, die werden dir nie sagen, ich weiß nicht, die werden dir nie sagen, ich kann nicht. Die können alles, die wissen alles. Das muss man erst mal wissen. Eigentlich wussten wir das. Ne? Wir sind ja schon ein paar Jahre dabei bei der Missionsarbeit. Eigentlich vom Kopf her wusste ich das. Aber in dem Moment, als die in diesem Brustton der Überzeugung das mir sagten, ich dachte, der weiß doch, wovon er redet. Ja? Das klang so überzeugend. Ja? Der wusste es nicht. So, das ist so ein kleines Beispiel. So lernt man dann eine andere Kultur. Genau, das sind Barrieren, das sind Hindernisse. Wenn wir ihnen das Evangelium erklären, dann verstehen sie uns oft nicht. Wir müssen erstmal sie verstehen, ihre Kultur verstehen, ihre Weltanschauung verstehen. Auch das, was sie schon wissen aus der Religion. Und dann gibt es aber auch andere Barrieren. Es gibt nicht nur diese menschlichen Barrieren, sprachliche, kulturellen etc., aber es gibt auch eine andere Realität, die sich gegen alles, was heilig und gegen alles Göttliche verschworen hat, und das ist die finstere Macht des Teufels, die wir so mit menschlichen Augen gar nicht sehen. Aber die Bibel spricht sehr deutlich von einer Realität der Macht, der Geistermacht, die in der, unter dem Himmel oder in den himmlischen Sphären ist. Und die nimmt täglich Einfluss. Und das spürt man gerade, wenn man in einer solchen Gegend ist, wie wir es sind. Wenn man morgens um 5 oder vor 5 von der nächsten Moschee schon geweckt wird, von dem Muezzin, und dann nicht nur einer, das sind teilweise 5, 6. Man sagt bei uns im Land, niemand darf, soll mehr als 350 Meter zur nächsten Moschee haben. Ja. Kann man sich vorstellen. Also bei uns beim Gästehaus hatte jemand mal sich aufs Dach gestellt und gezählt. Ich glaube, er hatte 13 Stück gezählt, die er allein vom Gästehaus gesehen hat. Ja. Und die sind nicht synchron. Die haben auch nicht dasselbe Gebet teilweise dann. Ja. Und das wirst du morgens, wenn es noch dunkel ist, wirst du damit geweckt. Das ist nur so ein Beispiel. Da ist nicht immer Freude da und ein Glücksgefühl. Da ist noch ein anderer Geist da. Da ist eine andere Realität da. Und da brauchen wir immer wieder diese Gebete, um dieser finsteren Macht Widerstand zu leisten. Und wir wissen, Gottes Autorität ist größer. Gottes Macht ist größer als diese finstere Macht und als all die Geister, die unter dem Himmel herrschen. Das sind Riesen und eine große Dimension, als größere Dimension, als wir sie von dem Diesseits kennen. Und deshalb stellt Jesus seine Zusage an den Anfang dieses Missionsauftrages und unterstreicht damit die Wichtigkeit. Ich habe alle Macht. Ich habe die Autorität. Und niemand und nichts steht über dieser Autorität, über dieser göttlichen Autorität. Dann ist da aber noch eine andere Realität, das Böse in uns. Wir haben gesprochen von diesen menschlichen Barrieren, die da sind, sprachlich, kulturelle und so weiter. Dann von der Geisterwelt, von der bösen, von der finsteren Macht. Aber da ist nochmal eine Realität, die in uns, das ist die Sünde in uns, die Begierde in uns. Unser größter Kampf ist nicht gegen etwas außerhalb von uns. Ist nicht gegen etwas außerhalb von uns, sondern gegen dem, was in uns stattfindet. Weil das alles sehr reale Hindernisse und Barrieren sind in unserem Leben, auch gerade im Dienst, das spielt aber keine Rolle, ob auf der arabischen Halbinsel oder hier in Deutschland. Deshalb ist das so wichtig zu verstehen und immer wieder sich neu zu vergegenwärtigen, dass Jesus alle Macht hat und dass er die Autorität hat und dass niemand größer ist. Er ist größer als all diese Hindernisse um uns herum. Er ist größer und stärker als die ganze Macht und Gewalt der Finsternis. Und er ist auch stärker als deine größte Begierde in deinem tiefsten Inneren, ja. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mich berührt dieser Punkt am stärksten, am meisten. Damit habe ich am meisten zu kämpfen. Mit. Auf Deutsch sagen wir immer, dieser Schweinehund in uns, ja, so die Sünde in uns, die Begierde in uns. Damit habe ich die größten Probleme, die größten Herausforderungen. Er kennt alle Anfechtungen, alle deine Gedanken, alle deine Geheimnisse. Er kennt sie. Und seine Macht ist größer. Und all diese Hindernisse, all diese Kämpfe dürfen uns nicht davon abhalten, diesem Auftrag zu folgen. Darum geht hin, ist der Auftrag. Deshalb ist diese Reihenfolge so entscheidend. Jesus sagt zu uns nicht, ich glaube an dich. Ich glaube an deine Stärken, an deine Kompetenz, an deine Erfahrung. Nein, das wäre genau unser Fall. Das wäre unser Problem, wenn wir daran glauben würden. Wir sollen gehen, weil er alle Macht hat, nicht weil wir so stark sind, nicht weil ich so stark bin, nicht weil ich so heilig oder so vollkommen bin, sondern weil er alle Macht hat. Deshalb sagt er uns, darum geht hin. Der allmächtige Gott, der Schöpfer und Herrscher aller Kreaturen, hat uns einen Auftrag gegeben und er lautet: Machet alle Nationen zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Machet alle Nationen zu Jüngern. Wie soll das gehen? Zwei Fragen möchte ich besonders nachgehen. Einmal, was ist Jüngerschaft? Und zweitens, wie hat Jesus Jünger gemacht? Bei der Jüngerschaft geht es nicht darum, also zu Jüngern zu machen, jemand, der ein Nachfolger Jesu ist, ein Schüler Jesu ist quasi. Ja. Bei der Jüngerschaft geht es nicht darum, noch perfekter, noch besser zu werden. Es geht auch nicht darum, noch mehr zu machen, noch aktiver zu werden, sondern im Kern geht es darum, um eine Wesensveränderung. Unser Herz muss erneuert werden. Und das ist ein Prozess. Von einem Egoisten zu einem Anbeter Gottes. Das ist so zusammengefasst, die Jüngerschaft. Wie wir von einem Egoisten, und das sind wir alle, die Bibel spricht das sehr deutlich, wir alle sind Egoisten. Und die Idee Gottes ist, dass ich und du als Egoisten, dass wir zu Anbeter Gottes sind, dass wir nur die Ehre Gottes sehen, dass alles zu seiner Ehre, alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir sagen, die Ehre Gottes im Fokus hat. Und zwar nicht nur mit unserem Mund beim Singen, was sehr schön ist, aber nicht nur das und auch nicht nur mit unseren Aktivitäten, sondern mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Dasein, dass wir Anbeter Gottes sind. Das Wesen der Jüngerschaft ist auch, dass ein Jünger immer zu einem Jüngermacher wird. Also wir werden, es ist nie Endstation, unser eigenes Wachstum. Unsere eilige Heiligung ist nicht das Endziel. Wäre das, dann müssten wir ja eigentlich alle ins Kloster gehen vielleicht irgendwo, uns einsperren, wir möglichst wenig Angriffe und Anfechtungen hätten, damit wir in der Heiligung wachsen könnten und abgeschirmt. Aber das ist, Jesus sagt uns ganz klar, er sendet uns in die Welt, ja, damit wir Jünger machen, damit wir seine Zeugen sind. Für mich ist ein gutes Beispiel, wenn ich über Jüngerschaft nachdenke, was ist Jüngerschaft? Und das machen wir auch mit unseren Freiwilligen oder unseren Jüngern. Ein Bereich unserer Arbeit ist Jüngerschaft. Ich gehe mit ihnen immer das Leben, an fünf Abenden das Leben Mose durch. Ja? Und ich möchte auch uns heute ein paar Zitate aus seinem Leben, schauen wir mal auf das Ende von Mose. Ja? Bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt, bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Lebenskraft ungebrochen. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Aber das ist, wird hier so erwähnt und mir gefällt das so, wie er quasi sein Leben vollendet. Ja? Klar und ungebrochen in seiner Lebenskraft. Dann 4. Mose 12 lesen wir, Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Boah, starkes Zeugnis, ja. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, sagt Gott, in einer Vision, nicht in Rätseln. Die Gestalt des Herrn darf er sehen. Also ein gutes Zeugnis am Ende des Lebens. Und wer von uns möchte nicht so etwas haben? Ja? Die Bibel sagt uns ja auch, dass wir unsere Vorbilder anschauen sollen, ihr Ende anschauen sollen und von ihnen lernen. Und Mose ist da ein solcher. Mose betet für sein Volk, dass Gott ihnen ihre Sünde vergeben möge. Wenn nicht, so sagt er an einer Stelle, so bat er, auch seinen Namen aus dem Buch zu tilgen. Da können wir sehen, mit wie viel Geduld, mit wie viel Leidenschaft er ein Jüngermacher war, wie er für andere Menschen da war. Das, was ich aber betonen will, Jüngerschaft ist nicht ein Programm. Jüngerschaft ist ein lebenslanger Prozess, wo ganz viel Disziplin, ganz viel Übung und ganz viel Training notwendig ist. Schauen wir uns mal ganz kurz das Leben Mose an. Und deswegen ist das Leben Mose auch ein sehr schönes Beispiel. Wir haben sehr viel in der Bibel berichtet über ihn. Das fängt ja schon an, vor seiner Geburt war das schon beschlossen, dass er sterben sollte. Ja, wir kennen die Geschichte, ich kann da jetzt nicht ausführlich drauf eingehen. Er sollte eigentlich sterben, wenn er geboren wird. Ja? Und dann wissen wir, wie seine Mutter und seine Schwester ihn auf den Nil in einem Körbchen Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass so ein kleines Baby mit einem Trauma aufwächst. Ein Mensch auch in dem Alter, selbst im Mutterleib, kriegt ein Baby schon so etwas mit, was dagegen ihn gemacht und geplant wird. Ja? Und so können wir sehr schön lesen, die Geschichte. Ja? Kein glücklicher Start ins Leben. Psychologisch könnte man jetzt diskutieren darüber, was dieses kleine Baby da alles mitbekommen hat. Und er könnte zurückschauen, in eine Opferrolle schlüpfen und sagen, ich, armer Mensch, guck mal, deswegen bin ich so, wie ich bin. Nein, er lässt sich von Gott verändern, er lässt sich von Gott gebrauchen. Ja? Er wuchs im Hause des Pharao auf, dann geht er raus, setzt sich für sein Volk ein, erstmal tut er etwas auf eigene Hand, ergreift das Schwert, tötet da jemand und dann merkt er, oh, das ist nicht im Sinne Gottes, das hat Gott so nicht gewollt. Und er lernt und er geht in die Wüste, er ist 40 Jahre in der Wüste. Ja? Das ist jetzt alles sehr schnell, aber man kann sich das vorstellen, 40 Jahre Wüste, was er da alles durchgemacht hat. Und ich möchte hier so ein bisschen die Brücke auf unser Leben schlagen. Ja? Manchmal kommt uns das ja auch so vor, das, was wir erleben, das ist wie Wüste. Ja? Wie viel negative Erfahrungen wir manchmal schon aus der Kindheit mitbringen. Mose hat das genutzt, um daran zu wachsen, um daran zu reifen. Um daran zu diesem Menschen zu werden, wie wir das jetzt am Ende seines Lebens gehört haben, demütiger als alle anderen. Ja. Ein Mann, der mit Gott eine ganz intensive Beziehung hatte, das wird man nicht bei Sonnenschein. Das geschieht nicht, wenn ich immer nur auf dem Sofa liege, sage ich mal so. Ja. Sondern da muss ich bereit sein, mit Gott durch diese Schmiede Gottes zu gehen, durchs Feuer zu gehen. Ja. Da werden wir Christus ähnlich gemacht. Ja. Vielleicht hast du auch Enttäuschungen, Verletzungen erlebt und fühlst dich vielleicht von, das ist ja oft so, diese Enttäuschungen, Verletzungen geschehen ja oft im engsten Kreis, da wo die Beziehungen am engsten sind. Das ist oft Familie, das sind Freunde, ja, weil die anderen, das berührt uns ja nicht so stark, aber da entstehen oft Missverständnisse, Enttäuschungen, Verletzungen, ja. Dann möchte ich dich heute ermutigen, da nicht in die Opferrolle zu schlüpfen oder zu verweilen. Weil diese Einstellung, die hindert uns immer daran zu wachsen, zum nächsten Level zu gehen. Heute möchte das Beispiel von Mose dich ermutigen und aufrichten, weiterzugehen, weiter zu wachsen im Glauben und auch anderen zu dienen, andere zu Jünger zu machen. Jüngerschaft wird, wie ich schon sagte, oft, wie das Gold im Feuer geläutert wird, so wird ein Jünger gemacht. Um einen Christusähnlichen Charakter zu bekommen, geht es oft durch Bedrängnisse, durch Einsamkeit, durch Rückschläge, Versagen und auch andere Prüfungen des Lebens, führen dazu, dass wir Christusähnlicher geformt werden. Wie hat Jesus eigentlich Jünger gemacht? Nachdem Jesus von Johannes, dem Täufer, getauft wurde, lesen wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, berief er seine ersten Jünger. Es waren zwei Jünger des Johannes, die anfingen, Jesus nachzufolgen. Darauf fragt Jesus sie, was sucht ihr? Und sie antworten, wo wohnst du? Und Jesus sagt zu ihnen, kommt und seht, ganz schlicht und einfach. So macht Jesus Jünger. Das ist der erste Punkt, kommt und seht. Der Beginn ihrer Jüngerschaft klingt so einfach, so alltäglich, ja fast schon banal. Er fing nicht an, eine Predigt zu halten, sondern er öffnete sein Haus, er öffnete sein Herz für sie. Er zeigte ihnen, dass sie wertvoll in seinen Augen sind. Wenn du jemanden nach Hause zu dir einlädst, dann sagst du damit, du bist wertvoll in meinen Augen. Jüngerschaft kann nicht nur durch einen Glaubenskurs oder durch eine Predigt, durch einen Gottesdienst gemacht werden. Das sind alles wichtige Bestandteile. Das gehört alles dazu. Aber das Wichtigere noch ist, dass wir ein offenes Herz haben, dass wir unser Herzen öffnen, dass wir unsere Häuser öffnen, unsere Gemeinde öffnen. Eine Gemeinde, die eine liebevolle, aufmerksame Atmosphäre hat und die geprägt ist von der Gegenwart Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um Jünger zu machen. Denn Jesus ruft uns zu: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Oder er sagt auch: Wenn ihr Liebe untereinander habt, wird die Welt sehen, dass ihr meine Jünger seid. Das sind ganz wichtige Aspekte, um Menschen zu Jüngern zu machen und Menschen einzuladen, ihm nachzufolgen. So hat Jesus es gemacht und ich denke, so sollten auch wir das tun. Besonders im islamischen Kontext, da wo wir leben, merken wir, dass Argumente gar nicht so ziehen wie hier in der westlichen Welt, sondern liebevolle Hingabe und Zuwendung, ein offenes Haus, Zeit füreinander haben, miteinander ins Gespräch kommen, Interesse zeigen, ist viel, viel wichtiger als argumentieren. Ja. Hat was mit ihrer Weltanschauung, mit ihrer Kultur zu tun, mit dem Koran etwas zu tun. Ja. Weiter im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums lesen wir: Jesus sagt zu Philippus: Folge mir nach. Also er sagt einmal: Kommt und seht. Und so sollten auch wir Jünger machen, unser Herz und unser Haus öffnen. Und dann aber: Komm und folge mir nach, sagt Jesus. An einer anderen Stelle sagt Jesus zu seinen Jüngern: Kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da sehen wir schon diesen Aspekt des Jüngermachens. Ja? Also er will, dass wir ihm nachfolgen und auch wiederum andere dazu ermutigen. Das Geheimnis und die Gemeinschaft und die Gegenwart einer Person, die wir betrachten, indem dass wir ihr nachfolgen, ja? Indem dass wir sie kennenlernen, indem dass wir sie bewundern, ist ganz wichtig, um dieser Person ähnlicher zu werden. Ja? Und die Jünger, die sind 3 Jahre mit Jesus gelebt und sind ihm nachgefolgt, haben ihn kennengelernt, haben ihn bewundert, haben seine Wunder gesehen, haben seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit gesehen. Und am Ende haben sie ihn angebetet. Ja? Und das ist wichtig, diese Nachfolge, diese Gemeinschaft. Nun, an dieser Stelle ist es wichtig, dass es geht nicht nur um geografisches Nachfolgen, ja, sondern es geht darum, seinem Beispiel nachzueifern. Ja. So werden wir er. Und ich glaube, also mir geht es zumindest so, dass ich dann sage: Okay, hier bin ich raus. Ich will nicht, dass die anderen die gleichen Fehler machen, wie ich sie mache. Ja. Aber genau das ist wichtig. Das ist wichtig, dass sie lernen, wie man mit Fehlern und Versagen umgeht, wie man mit Sünden umgeht, wohin mit der Sünde. Die Tatsache ist doch, dass wir Menschen sehr viel Energie verwenden, um unsere Sünden zu vertuschen und sie zu leugnen und so tun, als wären wir heilig. Und wenn wir darüber ehrlich sind, wenn wir die Hand aufs Herz legen, dann verschwenden wir viel zu viel Energie dafür. Die Bibel spricht unmissverständlich deutlich: Da ist niemand, da ist keiner, der sich rühmen kann vor Gott. Und wir können es auch nicht. Und dennoch tun wir oft, verschwenden wir so viel Energie, um unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Sündhaftigkeit zu vertuschen, zu verleugnen. Wir werden von klein auf getrimmt, um das bloß nicht zu zeigen, ja. Und das, was wichtig ist, gerade in der Jüngerschaft, dass die Menschen, die uns nachfolgen, die sind ja genau solche Sünder wie wir, dass sie lernen, wenn sie gesündigt haben, was ist damit zu tun? Nicht zu vertuschen, nicht zu leugnen, nicht sich Schutzschichten noch eine und noch eine umzubauen, damit ja bloß keiner sieht, was für ein Mensch ich wirklich bin, was für Gedanken ich habe, sondern dass sie lernen, dass ich damit immer und immer wieder zum Kreuz kommen darf, Vergebung und Gnade in Anspruch nehmen darf. Und vor allem darf uns diese Tatsache nicht davon abhalten, Jesus zu dienen, Jünger zu machen, Hier ist oft so ein Trugschluss. Das sitzt bei uns so tief. Wir werden entmutigt dadurch. Wir denken, nein, ich bin nicht heilig genug, ich bin nicht vollkommen genug. Ich mache noch zu viele Fehler, zu viele Sünder. Nein, wir müssen mit diesen Sünden nur wissen, wohin damit. Grundsatz in unserem Leben, nicht das, was mir im Leben zustößt an oder was ich selbst tue, ist so entscheidend als das, wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe. Natürlich sagt uns die Bibel sehr klar, geh hin und sündige nicht. Wir wollen wachsen in der Heiligung. Das ist absolut richtig. Aber wir generell in unserem Leben ist es wichtig, dass wir die Frage, wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich darauf? Das ist entscheidend. Und wir leben aus der Gnade, wir leben aus der Vergebung. Ich vergleiche gerne unser Leben mit einem Boot, Lebensboot, und auf einem stürmischen Meer. Auf den Wind und den Sturm in unserem Leben haben wir oft keinen Einfluss. Aber die Segel in unserem Lebensboot zu stellen, ist unsere Verantwortung. Was unser Wachstum und unseren Prozess der Veränderung zum Erliegen bringt, ist oft, wenn wir dann falsche Entscheidungen treffen, wenn wir die Segel falsch stellen oder sie gar nicht stellen, ja, dann führt es zu einer totalen Katastrophe. Wenn wir aber die Segel richtig stellen, dann gibt uns dieser Wind, dieser Sturm Aufschwung und wir kommen besser voran als jemals zuvor in unserem Leben. Und das ist das, was ich im Leben Moses sehe, ja? Dass er durch all diese Stürme, durch all die Krisen in der Wüste und so weiter stark geworden ist, demütig geworden ist, ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes. Wir lesen in Matthäus 28 weiter, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ja. Es sind drei Tu-Worte, gehen, taufen und lehren. Das heißt, Jüngerschaft bedarf keines extra Programms, sondern während wir leben und arbeiten, machen wir andere zu Jünger. Das bedeutet gehen. Gehen meint nicht nur ins ferne Ausland, sondern vielleicht einfach in die nächste Stadt hier in Deutschland. Vielleicht einfach in die nächste Straße. Vielleicht aber auch einfach nur ins nächste Zimmer. Aktiv sein, initiativ sein, nicht passiv, nicht mir geht das alles nichts an, sondern ich ergreife Initiative und tue das, was Gott mir aufgetragen hat zu tun. Und dann geht es weiter mit Taufen. Taufen meint den ganzen Prozess der Evangelisation. Taufe ist quasi Abschluss eines Prozesses, wo jemand zum Glauben an Jesus kommt. Ja. Damit verbunden ist die ganze Weitergabe der Botschaft, ja, der guten Nachricht. Weil Jesus die Welt so sehr geliebt hat und weil er seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, können wir nicht anders, als diese gute Nachricht weiterzugeben. Lehren meint mehr als nur predigen. Es kann manchmal auch ohne Worte stattfinden, mit gutem Beispiel vorangehen, ein gutes Vorbild sein und andere am eigenen Leben teilhaben lassen. Dadurch, dass wir jetzt in einer ganz anderen Teil der Welt leben, wir haben weder Gemeinde, weder Freunde, weder Familie dort, haben wir festgestellt, dass wir plötzlich mit einmal so viel Zeit haben mehr. Ja? Stellt euch mal vor, wenn man das alles wegnimmt, was man so Zeit investiert in die vorhandenen Beziehungen, sogar im Gegenteil, nach kurzer Zeit fehlten uns diese Freundschaften, neue Freundschaften. Und so haben wir mittlerweile in diesen 2 Jahren mehr, als was wir schon fast vertragen können, neue Freunde gefunden. Wir haben sie eingeladen zu uns. Mit manchen treffen wir uns regelmäßig. Die sind bei uns zu Hause. Unsere Nachbarn, die haben jetzt die Schlüssel bekommen. Die passen auf das Haus. Sie gießen die Pflanzen, schauen nach dem Rechten. Da ist so eine Vertrauensbeziehung entstanden. Ja. Wir beten mit ihnen. Was für eine Möglichkeit, wunderbare Möglichkeit, ihnen einfach die Liebe Jesu weiterzusagen. Und wir beten fast täglich für sie, dass Gott ihr Herz berührt, dass Gott ihnen erscheint. Und gleichzeitig, wisst ihr, das ist auch so eine schöne Erfahrung, die wir gemacht haben, empfinden wir nicht als eine Last, als einen Druck, sondern wir leben in den Tag hinein. Eins unserer täglichen Gebete ist: Herr, was hast du heute für uns vorbereitet? Wo willst du uns heute gebrauchen? Mit wem? Da haben wir natürlich einmal unsere strategische Arbeit im Aufbau des Trainingcenters, aber dann auch diese persönliche Zeugnis sein in der Nachbarschaft. Und so versuchen wir zu lehren, auch zu leben. Als ich dann mit einem meiner muslimischen Freunde, der Mohammed heißt, er hat mich ausgefragt, wie meine Moralvorstellungen sind, Ehe, weil die haben offene Vorstellungen, die Christen, das sind die im Westen und das sind die, die Hollywood machen und so weiter. Ja, also die dürfen alles, das ist ihre Vorstellung. Also Ehemoral ist alles, da ist nichts vorhanden. Und dann habe ich ihm erklärt, wie ich mein Leben lebe. Und so, ah, da bist du ja einer wie wir, sagt er. Ja. Bist du ja wie wir. Ich dachte, okay, eigentlich wollte ich dir noch was anderes sagen. Aber was ich sagen will, so leben wir als Familie dort mit unseren zwei Jungs, mit Down-Syndrom. Auch das, denke ich, ist ein Zeugnis für sie. Da gibt es auch sehr viele Menschen mit Down-Syndrom und Behinderungen, aber die meisten werden versteckt. Es ist eine Schamkultur und man schämt sich. Man ist nicht stolz auf einen Sohn, der ein Down-Syndrom hat. Ja? Wir dürfen mit ihnen überall hin und wir sind überall mit denen und erleben meistens immer dafür respektvollen. Und die Leute respektieren das und sagen, wow. Genau, das so findet Jüngerschaft statt, indem dass wir einfach den Alltag leben. Nun, ich weiß nicht, vielleicht macht dir diese Herausforderung etwas Angst sogar und ist dir vielleicht zu groß. Tatsächlich müsste man die Flinte ins Korn werfen, wenn es von uns abhängig wäre, diese ganze Arbeit. Aber wie ich schon sagte, das ist nicht von uns abhängig. Wir sind nur da, um das zu tun, was Gott vorbereitet hat. Aber Gott sei Dank, dieser große Auftrag ist eingebettet in zwei wichtige, entscheidende Zusagen. Die erste, die ich schon erwähnt habe, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und zweitens, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich finde das so schön, dass das so in zwei diesen Verheißungen eingebettet. Habe ich vorher irgendwie so nicht so bewusst wahrgenommen. Ist mir jetzt in den letzten Wochen so wichtig geworden. Ja, also unser Auftrag ist, Jünger machen mit unserem ganzen Leben, selbst Jünger zu werden. Und das ist ein lebenslanger Prozess, der geht bis ans Lebensende. Und auch andere zu Jüngern zu machen, das geht auch bis zum Lebensende. Ja. Und jetzt möchte ich nochmal über die große Verheißung sprechen und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus kam vom Himmel auf die Erde aus Liebe, um alle Menschen zu retten. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, so lesen wir in der Bibel, sondern sie lehnten ihn ab. Sie verfolgten ihn und schlussendlich töteten sie ihn. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, mich haben sie verfolgt und auch euch werden sie verfolgen. Also wir haben eigentlich nichts anderes zu erwarten, dass man uns dafür verfolgt. In Apostelgeschichte 7, als Stephanus gesteinigt wurde, lesen wir, da fragt Stephanus, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Also kurz vor seiner Steinigung, in dieser Rede zu den Menschen dort, zu den Verfolgern auch, welchen der Propheten haben sie nicht verfolgt? Ja? Und dann in Matthäus 10, Vers 16 lesen wir, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Vielleicht verspüren wir das dort in diesem Teil der Welt noch etwas mehr als hier. Aber in all dem ist uns genau diese Zusage wichtig. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung. Die Arbeit, die wir dort tun, dieses Trainingcenter, das Gästehaus, machen wir alles im Geheimen. Und immer wenn uns die Leute um uns fragen, warum seid ihr hier, dann müssen wir immer, und das ist schon eine große Umstellung, müssen wir immer eine wahre Geschichte haben. Wir wollen ja nicht lügen, wir dürfen ja nicht lügen, ja, und wollen wir auch nicht. Und da bitten wir auch immer wieder um Schutz und um Weisheit, ja. Und da merkt man, wäre das bekannt, so würde das für uns wahrscheinlich nicht möglich sein, dort weiter diese Arbeit zu machen. Wenn wir als Nachfolger Jesu leben und andere zu Jünger machen, dürfen wir nicht damit rechnen, dass wir mit Wohlwollen und Begeisterung empfangen werden. Sei es in der muslimischen, hinduistischen Umgebung oder auch in der christlich geprägten Westen. Da unterscheidet sich das auch im Wesentlichen nicht wirklich. Auch hier, wenn wir konsequente Nachfolge, so wie die Bibel uns das lehrt, dann werden wir ja ausgelacht, werden wir belächelt, werden wir ignoriert und bedrängt, kann man auch fast sagen. Ja? Wir haben nicht nur diese sichtbare Welt, von der ich gerade sprach, die oft was dagegen hat, sondern da ist nochmal diese unsichtbare Welt, von der ich auch schon sprach. Und deshalb ist es so wichtig, das immer wieder im Gedächtnis zu haben, dass Jesus bei uns ist, mit uns ist. Ja? In Epheser Kapitel 6 lesen wir, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den Geistern unter dem Himmel. Das ist unser Kampf. Der größte Kampf findet aber, wie ich auch schon sagte, in uns selbst statt. Unsere eigenen Begierden, unser eigenes Ego sind oft unsere stärksten Gegner. Und das ist gut, wenn man sie realisiert, wenn man sie wahrnimmt und dann weiß, dass Jesus auf unserer Seite ist und dass er stärker ist. In all diesem Kampf sind wir nicht allein. Wir sind auf der Seite des Siegers. Nichts und niemand kann uns trennen von ihm. Im Psalm 23 drückt David es so aus. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Psalm 73 lesen wir. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Genau, da haben wir das nochmal. Diese großartige Zusagen Gottes, ich bin bei euch alle Tage, immer, sagt nicht, dass es immer alles einfach und leicht sein wird. Das ist nicht die Aussage. Und es sagt auch nicht, dass es uns nichts kosten wird. Aber Gott garantiert uns, dass es nicht zu schwer wird. Diese Verheißung haben wir in der Bibel. Er ist bei uns und er wird es nicht die Herausforderung schwerer werden lassen, als dass wir sie tragen können. Diese Verheißungen haben wir. Und er verspricht uns, mit uns ans Ziel zu kommen. Derjenige, der es gesagt hat, ist derselbe, der alle Macht und alle Autorität im Himmel und auf Erden hat. Bitte das niemals zu vergessen. Wir haben einen riesengroßen Auftrag. Von der größten Autorität bekommen. Er hat alle Macht, er hat die ganze Autorität. Über diese Autorität geht nichts. Und wir haben die größte Verheißung, dass er immer bei uns ist. Der uns diesen Auftrag gegeben hat, ist die größte Autorität überhaupt. Es gibt keine größere Macht. Er hat uns diesen Auftrag gegeben und hat versprochen, bei uns zu sein. Von uns wird nicht mehr und nicht weniger erwartet, als treu zu sein. Egal wie klein, egal wie groß das ist. Treue, das ist das Entscheidende. Er ist für das Ergebnis zuständig, nicht wir. Er, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden ist, ist für das Ergebnis zuständig, nicht wir. Und deshalb möchte ich schließen mit diesem Bibelvers. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und vertraue ihm, er wird es wohl machen. Ich möchte mit einem kurzen Zeugnis schließen. Und zwar, unsere Gemeinde versammelt sich in der Nachbarstadt. Wie ihr merkt, ich bin da immer etwas vorsichtig mit genauen Angaben. Das hat Gründe. Deswegen versuche ich immer, Orte und Namen zu vermeiden. Und das Zeugnis von einem Masmud, den Namen habe ich auch geändert. Er heißt nicht wirklich Masmud. Aber Masmud ist aufgewachsen in einem Land in der Golfregion, ja, am arabischen Golf. Tief im islamischen Glauben verwurzelt, hatte er eines Nachts einen Traum, einen lebhaften Traum, in dem er Jesus sah, der im Islam als Isa bin Mariam bekannt ist. So wird Jesus genannt. Der ihn mit einem sanften Lächeln im Gesicht zuwinkte. Das ist das, was er im Traum sah. Der Traum hinterließ bei Masmud ein Gefühl des Friedens und der Neugier. Mit dieser Neugier ist er dann zu seinem Imam gegangen, in seine Nachbarschaft, in der Moschee, und hat ihm erzählt von diesem Traum. Und überraschenderweise hat der Imam ihm geraten, in ein anderes Land zu gehen, um da weiter nachzuforschen, was das bedeuten mag. Und so kam er zu uns. Und unsere Gemeinde, in die wir gehen, seit 2 Jahren, die trifft sich in einem Hotel. Wir haben im Hotel, im Keller, im untersten Stock, ist ein großer Ballroom, heißt das, also ein Veranstaltungsraum, Plätze für 500 Mann ungefähr. Dort haben wir unsere Gottesdienste. Ja. Unsere Gemeinde heißt Fellowship, steht ein Schild dann auch, Fellowship. Sagt noch nichts von Gemeinde. Die Leute wissen, sie können zu Gemeinde, Fellowship bedeutet Gemeinschaft, sie können zur Gemeinschaft runtergehen in den Keller. Ja. Das Interessante ist, dieser Masmud kam in unsere Stadt und in dieses Hotel, in dem wir Gottesdienste haben, schon seit Jahren. Ja. Und er war dort, er war für längere Zeit beruflich dort in der Stadt. Und dann hat er, er war schon 7 Wochen da und immer noch nichts. Er hatte erwartet, dass da irgendwie dieser Jesus ihm wieder begegnet. Und da war nichts. Und bin da einmal eines Tages Frühstück, im Erdgeschoss ist Frühstücksraum, hört er Musik. Und dann ist er da runtergegangen, in den Keller, kommt in den Gottesdienstraum rein. Er war noch in seiner arabischen Montur. Er ist dann, weil er gesehen hat, bei uns im Gottesdienst sind die meisten oder alle ganz normal, also nicht arabisch gekleidet. Selbst wenn einer Araber wäre, er würde das dann nicht machen, um sich da nicht zu outen. Er ist hochgegangen, sein Zimmer hat sich umgezogen, kam wieder runter und so kam er jeden Sonntag zum Gottesdienst. Er war eigentlich schon fast am Ende seines Aufenthaltes in der Stadt. Er kam immer wieder und merkte oder lauschte der Botschaft des Evangeliums und merkte die Liebe Gottes. Das hat ihn berührt, hat ihn ergriffen. Und so hat er dann mit seiner Frau zusammen, haben die Entscheidung getroffen, Nachfolger Jesu zu werden. Ja. Und dann wurden sie getauft. Sie hatten sich zur Taufe gemeldet. Und als er am Wasser stand, merkte er, das ist das, was er im Traum gesehen hatte. Dieses Meer, dieses Wasser, diese Atmosphäre, diesen Frieden. Er spürte diesen selben Frieden, den er im Traum wahrgenommen hat, hat er jetzt wieder. Und er merkte, dass dieser Traum, den eigentlich am Anfang verwirrt hatte und er nicht wusste, was das bedeutet. Er konnte damit nichts anfangen. Sogar Menschen, die er gesehen hatte, hat er im Traum gesehen, teilweise. Derjenige, den getauft hat, sagte, dich habe ich da gesehen. Ja. Und er traf die Entscheidung, er wurde getauft mit seiner Frau zusammen. Und noch während er in der Stadt war und nicht zurück in sein Land war, obwohl alles sehr geheim immer ist, kriegte er von seinem Cousin schon die Nachricht, komm nicht zurück, du kommst ins Gefängnis. Die Nachricht ist da schon angekommen. Er hat lange gebetet, nachgedacht, auch andere haben für ihn gebetet. Und dann hat er gesagt, nein, ich muss zurück. Der ist zurückgegangen in sein Land. Und heute wissen wir, dass er dort ein wunderbares Zeugnis ist und viele Menschen durch ihn schon zum Glauben gekommen sind. Das ist einfach ein Beispiel, wie Gott alle Macht hat. Er kann ganz normal wirken, natürlich. Und meistens würde ich sagen, tut er das? meistens durch ganz normale Verkündigung und so weiter. Aber Gott hat auch die Macht, übernatürlich einzugreifen. Und interessanterweise, gerade in dem Teil der Welt, erleben wir das häufig. Ich wünsche uns allen Gottes Segen. Ich hoffe, dass das für uns zur Ermutigung gedient hat, dass wir selbst in der Jüngerschaft wachsen, selbst Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher werden und auch andere zu Jünger machen. Gottes Segen.